Würden wir ähnlich hysterisch auf den Treibhauseffekt wie auf den Terrorismus reagieren, müssten wir alle mit Schwimmwesten herumlaufen und Schlauchboote auf unseren Gepäckträgern befestigen. Ilija Trojanow.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus. Von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lora, herzlich willkommen in der Diktatur des Monetariats. Mit der heutigen Sendung möchte ich nicht nur den Themenkomplex Medien abschließen, sondern auch den großen Komplex der Akteure des Neoliberalismus, der uns jetzt deutlich länger als ein Jahr lang beschäftigt hat. In der heutigen Sendung behandeln wir zwei Schwerpunktfragen. Zum einen geht es mir darum, aufzuzeigen, wie, wann und warum Medien selbst zu politischen Akteuren werden, obwohl das jetzt ganz und gar nicht ihr Job ist. Sie sollen beobachten, berichten, aufdecken und für Transparenz sorgen und auf die Weise die Mächtigen kontrollieren. Doch manchmal überschreiten sie ihre Kompetenzen geradezu schamlos, indem sie sich zu Lobbyisten vornehmlich neoliberaler Interessen machen beispielsweise. Zum anderen ist mir das Thema wichtig, wie wir uns ergänzend bzw. alternativ informieren können, denn, wie wir in der letzten Sendung erfahren haben, Qualitätsmedien liefern nicht immer Qualität und Vertrauensmedien haben nicht immer Vertrauen verdient. Wer sich umfassend über ein Thema informieren und sich nicht nur auf das im Neoliberalismus zugelassene Meinungsspektrum verlassen möchte, braucht demnach entsprechende, möglichst zuverlässige Quellen. Mit meinem Gesprächspartner, dem Medienwissenschaftler Dr. Florian Zollmann, den einige von euch vielleicht noch aus der letzten Sendung in Erinnerung haben, möchte ich gerne die Liste der alternativen Medien abklappern und auf die Vorzüge, aber auch die kritischen Seiten dieser Quellen eingehen. Denn auch alternative Medien sind den Ansprüchen an Seriosität leider allzu oft nicht gewachsen.
Lora München, das freie Radio auf der 92,4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora-Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Und weiter geht's mitten hinein in die erste Frage der heutigen Sendung. Was, wenn Medien, anstatt zu beobachten, zu dokumentieren und ihrer eigentlichen Aufgabe nachzugehen, beschließen, ihre Macht zu nutzen, um selbst im Rahmen ihrer Möglichkeit zu politischen Akteuren zu werden. Dabei denke ich jetzt gar nicht mal so sehr an Fälle wie den von Rudi Dutschke, der 1968 bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt wurde. Zuvor hatten erzkonservative Politiker und Boulevardpresse eine beispiellose Hetzjagd auf ihn eröffnet, sondern ich will vielmehr über die Fälle sprechen, in denen die Presse die Politik dermaßen unter Druck setzt oder vor sich hertreibt, wie es die AfD gern formuliert, dass die schließlich nachgibt und Maßnahmen einleitet, die im Sinne dieser Medien sind. Oder Fälle, in denen Medien benutzt werden, um ein Land in eine bestimmte politische Richtung zu drängen, wie beispielsweise im Fall von Silvio Berlusconi, der als italienischer Medienmogul seine Medien genutzt hat, um seine eigene politische Karriere zu fördern und politische Gegner zu verunglimpfen. Dazu möchte ich euch gerne meinen Gesprächspartner vorstellen, der übrigens derselbe ist wie auch in der Sendung zuvor, in der wir uns darüber unterhalten haben, welche Informationen oder Quellen die Mainstream-Medien nicht bringen und somit den Meinungskorridor erheblich einengen. Erneut herzlich willkommen bei Radio LoRa, Dr. Florian Zollmann.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich auch nochmal hier sein darf.
Ja, es freut mich sehr, dass du dem Ruf gefolgt bist. Du bist Senior Lecturer for Journalism, also leitender Dozent, wenn ich das so richtig übersetze, an der Universität Newcastle upon Tyne, etwa 60 Kilometer südlich von der Grenze zu Schottland. Deine akademische Karriere begonnen hast du aber vor beinahe 20 Jahren an der Deutschen Sporthochschule Köln. Wieso der Umzug über den Kanal nach England? Berufliche oder private Gründe?
Da gab es verschiedene Gründe, warum ich nach England gegangen bin. Aber ein wichtiger Grund war einfach, weil ich eine Dissertation geschrieben habe, also eine Doktorarbeit in England. Und ich war damals sehr interessiert an englischen und amerikanischen Forschungsansätzen und auch an Literatur aus dem Bereich, also Forschungsliteratur aus diesen Ländern. Und mir schien, dass da in England, dass da auch teilweise andere Themen wichtig waren in der, sag ich mal, im gesamten Feld der Medien- und Kommunikationswissenschaft als in Deutschland. Und auch die Forschungsmethoden sind etwas anders. Da wird auch viel so qualitative Forschung gemacht, was ich ganz interessant finde. Und das war dann ein Grund, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt so viel Zeit verbringe mit einer Doktorarbeit, dann mache ich das doch gerne in einem Bereich, wo ich wirklich mich für interessiere, was innerhalb meines Interessenrahmens sehr drin ist. Und deswegen bin ich dann eben auch, das war ein Grund, weswegen ich dann nach England gegangen bin, wie du sagst, vor ja, fast 20 Jahren.
Aber die privaten Gründe haben sich inzwischen auch ergeben, nehme ich an.
Ja, wenn man halt dann länger im Land ist, dann weiß man das Land natürlich auch zu schätzen. Und ich habe mittlerweile, also ist wirklich eine schöne Zeit hier auch in den letzten Jahren erlebt. Und bin auch zufrieden hier auf jeden Fall.
Na, sehr schön. Jetzt mal zum Einstieg. Was hältst du denn generell als Medienwissenschaftler davon, dass Medien selbst zu politischen Akteuren werden? Kann man denn einem Medium mit der eigenen politischen Agenda überhaupt noch vertrauen?
Also ich denke, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Werden Medien zu politischen Akteuren oder gibt es politische Akteure, die Medien beeinflussen? Erstmal, glaube ich, geht das in beide Richtungen, was wichtig ist zu überlegen, dass da fast teilweise ein symbiotisches Verhältnis auch sein kann zwischen Medien und Politik. Aber auf einer allgemeineren Ebene, denke ich, was deine Frage betrifft, ist erstmal die Frage, können Medien, die Informationen vermitteln und zur Meinungsbildung beitragen, können die überhaupt nicht politisch sein? Ja, weil ich glaube, dass im Prinzip alle Nachrichtenmedien oder auch andere Medien, die haben irgendwo einen politischen Aspekt. Und jetzt zu sagen, Medien sind gar nicht politisch, das wäre auch falsch. Das heißt, man muss erstmal davon ausgehen, dass jedes Medium irgendwie eine politische Botschaft auch, verbreitet. Die Frage ist dann eben, wie viele Meinungen gibt es? Wie groß ist das Spektrum dieser Meinungen? Und was sind vielleicht Gründe, warum dieses Spektrum eben vielleicht limitiert sein könnte, was man vielleicht als kritischer Forscher oder auch kritischer Hörer oder kritische Hörerin vielleicht wissen möchte. Und ich denke, das ist dann eben wichtig zu überlegen, wie sieht das denn mit der Meinungsvielfalt überhaupt aus? Gibt es da vielleicht bestimmte politische Meinungen, die einen Vorteil haben oder über die wir mehr was hören? Und gibt es Meinungen, die vielleicht vernachlässigt werden?
Na, ich meine es jetzt relativ konkret. Ich sage dir vielleicht mal ein paar Beispiele, was ich jetzt damit meine. Also aus der Hüfte geschossen fallen mir jetzt da zwei Medienkonzerne ein, die da sehr aktiv mitmischen. Und über die Springerpresse haben wir ja bereits in der letzten Sendung gesprochen. Ein weiterer Kandidat wäre jetzt beispielsweise die Bertelsmann Stiftung. Und die hat ja federführend die Agenda 2010 ausgearbeitet, die dann von Rot-Grün unter Kanzler Schröder eingeführt wurde und die als der Abschied von der keynesianisch geprägten sozialen Marktwirtschaft und als die endgültige Etablierung des Neoliberalismus in Deutschland angesehen werden kann. Ein Medienkonzern, der die Schicksale von Millionen Menschen bestimmt, maßgeblich bestimmt und der die SPD und die Grünen dazu veranlasste, gegen die Überzeugungen der eigenen MitgliederInnen und WählerInnen zu agieren. Also ich sehe das als Machtmissbrauch. Gibt es denn in Deutschland da keine Kontrolle der Kontrolleure, also Gremien, die einen solchen Machtmissbrauch feststellen oder ahnden können?
Also ich glaube, da gibt es jetzt zwei Teile in deiner Frage. Die eine betrifft vielleicht diese Agenda 2010 und wie die vorangetrieben wurde. Die zweite, die Akteure, also wie werden die reguliert? Vielleicht kommen wir erstmal zur ersten. Also ich sehe das vielleicht etwas genereller. Ich glaube, dass wenn wir uns die Agenda 2010 anschauen, die, wie du ja gesagt hast, die ja im Prinzip eine Wende gebracht hat in Deutschland, eine soziale Wende, was wir unter dem Sozialen verstehen und auch mit diesen sogenannten Reformen des Sozialsystems viel zu tun hat. Ich denke, dass man das allgemeiner angucken muss. Im Prinzip gab es ja da Arbeitgeberverbände, sage ich mal, die eine Initiative vorangetrieben haben. Und diese sogenannte, wird ja auch Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft genannt, da wurden sehr viele Gelder hineingesteckt, mittels Public Relations eben eine bestimmte Art der sozialen Neuordnung publik zu machen. Und viele Medien, das wissen wir auch aus Studien, haben diese, sag ich mal, Agenda 2010, die dahinter steht, diese Diskurse dieser Initiative Neue Deutsche Soziale Marktwirtschaft übernommen. Und da würde ich jetzt gar nicht so sehr das auf die Bertelsmann-Stiftung runterbrechen, wobei das natürlich auch ein Faktor ist, wie du gesagt hast. Aber ich denke, es geht dann auch darum zu überlegen, wie kommt das, dass eben so Partikularinteressen, weil wenn wir jetzt hier vom Wirtschaftssektor sprechen, eine große Initiative der Arbeitgeberverbände im Prinzip, wie kann es sein, dass die eben in den Medien eine große Bedeutung findet und auch in der Öffentlichkeit so weite Verbreitung findet? Und ich denke, da müssen wir eben auch zurückkommen zur ersten Frage, die du hattest. Wir haben eben, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir einen sogenannten Markt der Ideen haben, wo verschiedene Ideen quasi zirkulieren, dann waren eben Arbeitgeberverbände in der Lage, ihre Idee unseres Sozialsystems quasi in den Vordergrund der Öffentlichkeit, fast mittels Public Relations zu pushen, wenn man so sagt. Und ich denke, das ist dann eben ein Problem, dass andere Ideen, die vielleicht du haben oder ich oder andere Interessenverbände, vielleicht Gewerkschaftsverbände oder andere politische Gruppen, dass deren Ideen, vielleicht gibt es ja auch in der Bevölkerung andere Ideen, wie man das Soziale gestalten sollte, die sind eben nicht in der Lage, so prominent in den Diskurs einzutreten. Und da, denke ich, ist das Problem, und das ist darauf zurückzuführen, sehr allgemein gesagt, dass diejenigen Sektoren und Individuen, die mehr Geld, mehr Ressourcen, mehr politische und ökonomische Macht haben, die können Public Relations eben einsetzen, um auch mehr Gehör zu finden. Und das ist dann einfach, denke ich mal, die Macht ist dann eine Funktion, wie man gehört wird sozusagen. Und die Bertelsmann-Stiftung, sicherlich ist das vielleicht auch etwas, was man sich kritisch anschauen sollte, weil das ja an einen Medienkonzern gekoppelt ist. Wenn die da auch was mit zu tun gehabt haben sollte, ja, dann muss man
die fragen. Die hat die Gesetze geschrieben, im Prinzip. Die hat die Hartz-Gesetze im Prinzip geschrieben. Zusammen mit neoliberal ausgerichteten Professoren.
Ja, die hat dann auch eine Rolle da gespielt, aber ich denke, wie gesagt, dass, dass die gesellschaftlichen Prozesse dahinter eben wichtiger sind, dass wir uns anschauen müssen, eben, was für eine Gesellschaft leben wir, was gibt es da für dominante Institutionen, das ist eben sind Wirtschaftsinstitutionen und die sind eben in der Lage, mit Public Relations dann auch eine Agenda zu setzen. Ich glaube nicht, dass das nur die Bertelsmann-Stiftung war. Ich denke, auch ohne die Bertelsmann-Stiftung wäre es vielleicht auch so weit gekommen, weil da eben ein gesamter Arbeitgeberverband dahinter stand, hinter einer sehr langen Kampagne, wo Millionen Euro, also mehrere Millionen Euro pro Jahr, ich glaube 8,8 Millionen war eine Zahl, die da für Public Relations jedes Jahr aufgewendet wurde. Und ich denke, das muss man sich eher anschauen. Ich weiß, ich würde es nicht nur auf die Bertelsmann Stiftung runterbrechen, wobei, wie du sagst, da sicherlich auch etwas Interessantes ist, was man sich anschauen könnte.
Wobei ich auch noch das Ganze ein bisschen sogar noch weiter fassen würde. Es geht nicht um Arbeitgeberverbände, sondern auch die Arbeitgeberverbände haben ja wiederum einen gewissen Druck im Hintergrund gehabt, diese Agenda voranzutreiben. Also das geht noch viel weiter, die Geschichte im Hintergrund. Aber
ich möchte mit der zweiten Frage, wollen wir da vielleicht auch noch kurz drüber sprechen.
Genau.
Und zwar war ja der andere Aspekt der Frage eben, wie ist das mit der Regulierung? Und ich denke, da haben wir auch das Problem, wenn wir jetzt sagen, Medien sollen reguliert werden, privat agierende Medien zum Beispiel, dann muss dann ja wieder jemand eingreifen auch. Und dann haben wir eben das Problem, dass da auch potenziell Zensurbehörden dann dadurch entstehen. Und ich denke, das ist eher ein feiner Grat, wie man so sagen könnte. Wollen wir wirklich die Medien regulieren? Ne? Weil dann gibt es eine Zensurbehörde und dann heißt es auf einmal auch, dass andere Medien vielleicht zensiert werden müssen wegen diesen oder jeden Diskursen. Oder wäre es nicht wichtiger, dass man ein Mediensystem hat, was wo mehr Organisationen, wo vielfältigere Organisationen drin vorhanden sind, die dann, wo wir eben einen etwas egalitäreren Austausch an Informationen hätten. Weil ich denke, wie gesagt, um nochmal zurückzukommen auf was du gesagt hast, da ging es nicht nur um die Bertelsmann Stiftung, sondern dass da eben eine ganze Bandbreite von Institutionen und Individuen waren, die alle eben im Einklang dieser Agenda 2010 da ein Narrativ erstellt haben, was dann eben von vielen Medien auch übernommen wurde. Mhm. Das, denke ich, ist dann eher das Problem. Und ich würde es, wie gesagt, nicht auf eine Institution runterbrechen, obwohl ich es auch wichtig finde, natürlich das kritisch zu hinterfragen, was dann diese eine Organisation gemacht hat, das ist klar.
Wir können das Ganze ja auf ein aktuelleres Beispiel auch runterbrechen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob du von Newcastle aus die deutsche Medienlandschaft so verfolgen kannst, aber also ich stehe hier unter dem massiven Eindruck, dass Medien, auch die öffentlich-rechtlichen, durchaus nicht unbedingt von den regierenden Fraktionen, also gesteuert in Anführungsstrichen, werden, weil innerhalb des zugelassenen Meinungsspektrums gibt es ja auch massive Kritik an der Regierung, beziehungsweise jetzt an der Ampelkoalition. Aber ich habe in den letzten Wochen sehr oft erlebt, dass Medien sich ziemlich einseitig über die schleichende, in Anführungsstrichen, Deindustrialisierung sorgen. Und die betreiben damit eindeutig das Geschäft weniger der Politik als vielmehr der Kapitaleigner, die ihre Renditen in Gefahr sehen und die, wie immer in den letzten Jahrzehnten, mit Abwanderung drohen. Also ein anderes Wort für Deindustrialisierung. Wenn die von ihnen gewünschten Rahmenbedingungen für hohen Profit nicht oder nicht mehr erfüllt werden. Scheiß auf Nachhaltigkeit, scheiß auf Abschwächung der Folgen des Klimawandels für die Menschheit. Viele, gerade der sogenannten Qualitätsmedien, setzen voll und ganz weiterhin auf die Wachstumsfrage und auf kurzfristige Profitmaximierung. Und dabei sind es Medien, also auch Qualitätsmedien, die ja auch vom Klimawandel selber berichten und von dessen Folgen. Aber trotzdem setzt sich da eine gewisse Einseitigkeit durch. Warum setzen sich dann die Interessen bei den Öffentlich-Rechtlichen immer wieder die Interessen, die Position durch, die ausschließlich den Interessen der Kapitaleigner zur Orientierung, als Orientierung dient?
Also ich denke, es gibt da einmal ein Problem, was Noam Chomsky, der hat mal gesagt, dass in der neoliberalen sogenannten Globalisierung haben international agierende Großkonzerne so eine sogenannte, er nennt das Vetomacht, über nationalstaatliches Handeln. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Wenn es nationalstaatliche Politik gibt, zum Beispiel höhere Steuern für international agierende Konzerne, dann drohen die mit Kapitalflucht, wie du gesagt hast, und möchten das nicht akzeptieren. Und das nennt er dann eine Vetomacht. Die können dann eben über solche Druckmittel auf nationale Politik einwirken und die quasi in Bahn lenken, wo sie eben dann letztendlich keine hohen Steuern zahlen müssen. Sie sagen dann, um den Standort zu sichern, dass diese Konzerne dann eben bleiben, können die Steuern nicht erhöht werden. Das ist ein sehr einfaches Spiel.
Ja gut, und was bringt uns jetzt zu den Medien?
Genau, und ich denke, das Problem ist, dass diese Politik ist fast ein Konsens, dass man da nicht hingeht in der Politik. Und dieser Konsens wird oft in den Medien auch wiedergespiegelt. Aus verschiedenen Gründen, die können wir gerne diskutieren. Auch warum spiegeln Medien so einen politischen Konsens? Können wir gerne, wenn wir das aufschlüsseln wollen, können wir es gerne machen. Mhm. Aber erstmal allgemein wird das gespiegelt. Und das heißt, die Kritik, die wir dann in den Medien sehen an Politikern, die hält sich dann eher an anderen Sachen fest, an vielleicht oberflächlicheren oder an Skandalen. Die tun der Machtstruktur nicht weh. Das großen Konzernen tut das nicht weh, wenn man jetzt einzelne Politiker kritisiert für andere Arten der Politik. Aber diese Konsenspolitik, die wird dann eben nicht kritisch diskutiert. Und wie gesagt, ein Grund ist der, den wir auch schon besprochen haben, der Quellenverwendung. Medien orientieren sich stark an politischen Quellen. Da gibt es so einen Begriff der Indexing-Theorie. Das heißt, dass die Stimmen, die im Parlament genannt werden, die Kritik oder auch die Informationen, die im Parlament diskutiert werden, das wird oft auch in den Medien gespiegelt. Wird im Parlament nicht über so eine höhere Besteuerung diskutiert, fällt das oft auch in den Medien weg. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber so die generelle Stromlinie ist so. Und ich denke, auch bei Öffentlich-Rechtlichen, die etwas mehr Spielraum da hätten, kann das sein, dass die eben auch zu solchen öffentlichen offiziellen Quellen gravitieren und dadurch eben das wegfällt. Wie gesagt, es gibt sicherlich Ausnahmen, ne? Aber ich denke, im Allgemeinen kann man das so sehen. Und so kann man das, finde ich, ganz, ganz gut verstehen, dass man eben diese konsensualen Elemente haben, die nicht in den Medien angeprangert werden. Und dann gibt es eben andere Aspekte, die den Konzernen nicht so wehtun oder auch Korruption, das wird gerne mal dann angesprochen. Oder solche Aspekte, das kann dann durchaus kritisch diskutiert werden. Und es gibt dann den Schein einer kritischen Diskussion, aber wichtige Aspekte werden eben nicht angesprochen.
Die Kultur des Terrors zielt darauf ab, die Hoffnungen der Menschheit auf Alternativen zu den Vorstellungen der Herrschenden zu zähmen. Noam Chomsky.
Lora München. Zu hören auf UKW 92.4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora92.4.de.
Hi Folks, ihr hört die Diktatur des Monetariats und wir kommen zum Ende des großen Subthemas Medien. Wir haben jetzt ziemlich viele Aspekte besprochen. Wir haben erfahren, dass wir leider nicht darauf vertrauen können, dass Medien, seien es private oder öffentlich-rechtliche, uns unabhängig oder neutral oder wie man es nennen möchte, umfassend informieren, sondern dass es von wenigen Ausnahmen abgesehen eine klare Tendenz gibt, nur ein spezifisches Meinungsspektrum, du hast es gerade den neoliberalen Konsens genannt, zuzulassen und alles andere auszublenden oder gar zu diskreditieren. Nun mag es Leute geben, denen es ganz recht ist, da muss man nicht selber mitdenken, und die sich mit dem römisch-imperialen Konzept von Brot und Spielen oder unserem Äquivalent Auto und Bundesliga, in der Übertreibung liegt die Veranschaulichung, zufrieden geben. Aber für alle anderen, die sich gerne selber ein Bild machen wollen, besprechen wir jetzt ein paar Alternativen oder Ergänzungen zum Mainstream und gehen auf die Vorzüge, aber auch auf die eventuelle Problematik dieser jeweiligen Möglichkeiten ein. Florian, ich würde jetzt gerne ein paar Möglichkeiten aufzählen und dich bitten, dazu deine Erkenntnisse oder Meinung zum Besten zu geben.
Ja, okay, ready? Danke. Ja.
Fangen wir mal an mit freien Radios, mit ihrem Fokus auf Meinungsvielfalt. Also bitteschön, Radio Lora ist jetzt eins davon, aber das heißt jetzt absolut nicht, dass du freie Radios über den grünen Klee loben musst. Aber sicherheitshalber sei dir bewusst, ich weiß genau, wo du wohnst.
Ja, du willst meine Meinung jetzt zu freien Radios wissen, sehe ich das richtig?
Ja, genau.
Ja, also...
Also unter dem Aspekt Alternative oder Ergänzung zu Mainstream-Medien.
Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall, sind freie Radios ein sehr wichtiger Aspekt für die Meinungsvielfalt, weil es eben, wie man ja bei Radio Lora zum Beispiel auch sieht, da die Möglichkeit gibt, eben etwas tiefer zu schürfen mit solchen Sendungen, die ein langes Format haben und auch eben vielleicht ein breiteres Meinungsspektrum abzudecken. Und ich denke, das ist sehr wichtig, denn wenn wir eine Öffentlichkeit haben und eine Medienlandschaft, die mehr Meinungen zulässt, dann ist es essentiell, dass das ein System ist, wo es eine große Meinungsvielfalt gibt, eine Vielzahl unterschiedlicher Anbieter. Und ich denke, solche freien Radios haben sicherlich einen wichtigen Platz in so einem System. Andererseits denke ich mal, man könnte auch kritisch gucken, was, ne, du hast ja gesagt, wir wollen es nicht alles nur in den Klee loben.
Na klar.
Was vielleicht, das ist jetzt gar nicht die Schuld der freien Radios, aber natürlich vermute ich mal, dass viele Menschen, die dort arbeiten, das wird ehrenamtlich gemacht, was sehr löblich ist. Aber ich denke, dass natürlich von den Ressourcen her, die jetzt nicht mithalten könnten, wie mit einem riesigen Nachrichtenmedium, was Millionen an Geldern hat, um eben jeden Tag Recherchen zu machen zu wichtigen Themen, so wie es sein sollte. Und ich denke, dass eben solche freien Radios dann eine gute Ergänzung sind. Und sie werden aber noch besser, wenn sie noch mehr Ressourcen hätten natürlich. Ne? Und das ist natürlich nicht der Fehler der freien Radios, aber ich denke, diese Ressourcenknappheit ist ein wichtiger Aspekt, auf den wir vielleicht nochmal später zurückkommen sollten, wenn wir über ein anderes Mediensystem, wie könnte das aussehen, sprechen. Dass das, denke ich, sogar zu befürworten wäre, dass solche freien Radios eben vielleicht noch mehr Zuschüsse sogar bekommen könnten, dass sie eben ihre Berichterstattung sogar noch ausweiten können.
Darf ich dir die Adresse der Landtagsfraktion der CSU geben? Die blockieren das in Bayern nämlich furchtbar.
Ich bin ja leider in Großbritannien, aber du kannst es mir mal weiterleiten.
Punkt 2, also die zweite Alternative, Kabarett. Und zwar denke ich da ganz speziell an politisches Kabarett. Also Hildebrand früher in den 70ern, 80ern, Pispers in den 2000ern, Sieber oder Uthoff und von Wagner von der Anstalt heute, die sehr viele heikle Themen überhaupt erst ins Bewusstsein eines breiteren Publikums gebracht haben und die in sozialen Medien, politischen Fragen sehr oft zitiert werden. Das heißt, also das zeigt auch, dass deren Erkenntnisse, die theoretisch ja auch die Presse haben könnte, sehr breiten Zuspruch finden und sehr interessiert aufgenommen werden. Was hältst du davon?
Ja, absolut. Ich denke, wie gesagt, Kabarett ist nicht nur kulturell, finde ich das sehr wichtig, sondern sicherlich auch für die politische Meinungsbildung und kritische Kunst generell, aber natürlich auch kritisches Kabarett, finde ich sehr, sehr gut. Und ich denke, dass das auch eben auch eine weitere Dimension bringen kann, dass eben dieser Konsensus, den wir angesprochen haben, der kann eben aufgebrochen werden, auch durch solches Kabarett. Ne? Dann ist natürlich wieder die Frage, wie viel solcher kritischen Kabarettisten und Kabarettistinnen finden wir überhaupt in der Öffentlichkeit, die Reichweite haben? Und die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind da, finde ich, sind interessant. Und man könnte sogar sagen, jetzt mit dem Internet, man sieht jetzt ja auch, dass es sogenannte YouTube-Influencer da gibt, die teilweise auch ähnliche Sachen machen, dass es da vielleicht sogar eine Möglichkeit gibt für mehr solcher, sagen wir mal, Influencer, würde ich jetzt mal nennen, die auch Gehör theoretisch finden über YouTube oder andere Online-Plattformen. Aber generell, finde ich, ist das ein wichtiger Teil einer Öffentlichkeit, solches kritisches Kabarett.
Allerdings stehen die ja unter dem Verdacht, in Anführungsstrichen, also es ist kein Verdacht, sondern es ist ja natürlich blanke Wahrheit, dass die zu Überspitzungen neigen. Andere Leute würden sagen Populismus, weil Populismus ist auch Überspitzung ist ja eine Form von Populismus.
Ja, okay, aber das ist ja Kunst auch. Und ich meine, in der Kunst sind ja solche Aspekte durchaus erlaubt. Und sicherlich ist das nicht das Gleiche wie Nachrichtenvermittlung. Ne? Das müssten wir schon trennen, denke ich. Also ich denke, in einer demokratischen Öffentlichkeit hat so ein Kabarettier einen wichtigen Platz. Es ist aber nicht gleichzusetzen mit einer Informationsvermittlung, die anderen Kriterien, sag ich mal, folgt. Oder ja, die Nachrichtenmedien oder die Presse, Journalismus folgt sicherlich anderen Kriterien. Das heißt aber nicht, dass da kein Platz ist für Kabarett in der Informationsöffentlichkeit, wenn man das so sagen
darf. Ja klar, ich meine, Satire lebt ja von Überspitzung.
Eben, und das ist ja auch gekennzeichnet, das weiß ja im Prinzip, weiß man das ja auch, dadurch wird es ja gekennzeichnet und geht dann damit eben auch um. Aber natürlich würden wir jetzt nicht erwarten, dass jetzt es kabarettistische Nachrichtenmeldungen gibt und die sind nicht gekennzeichnet. Das wäre natürlich was anderes.
Ja, dann die dritte Alternative oder Ergänzung, private Initiativen. Von denen gibt es eine ganze Menge. Also du hast ja schon erwähnt, beispielsweise YouTuber, YouTube-Influencer. Die Zerstörung der CDU war ja ein ganz legendäres Meisterstück von einem dieser Influencer. Es gibt aber auch natürlich eher klassische Medien, wie beispielsweise Tichys Einblick auf dem rechten Spektrum, die Nachdenkseiten eher auf dem linken oder der Freitag, der scheinbar versucht, das komplette politische Spektrum einzufangen und zu bedienen, mal so, mal so. Und einige wie KenFM sind ja auch mächtig in Verruf geraten. Sind solche Quellen denn als Alternative empfehlenswert oder bedienen die lediglich die jeweiligen Filterblasen ihrer Kunden?
Also generell würde ich sagen, dass das in einer, ähnlich wie beim Kabarett, in einer kritischen Öffentlichkeit sollte es auch eine Bandbreite verschiedener Meinungen und Informationsquellen geben. Und gerade mit dem Internet, ne, als relativ neue technologische Entwicklung, gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit, dass man da eben ein theoretisch zumindest ein breiteres Meinungsspektrum haben kann. Und da sind ja im Beispiel zum Beispiel die Nachdenkseiten, die lese ich auch ab und zu mal ganz gerne, die sind ja im Prinzip eine redaktionelle Organisation, die auch journalistische Beiträge macht und die sicherlich eine andere Seite auch nochmal präsentiert, als eben die klassischen sogenannten Mainstream-Medien, die wir letztes Mal besprochen haben. Deswegen denke ich, im Allgemeinen gesehen, ist das sicherlich zu begrüßen, insbesondere wenn solche Initiativen eine redaktionelle Struktur haben und diese redaktionelle Struktur auch professionellen journalistischen Leitlinien folgt, sag ich mal. Das kann man ja auch oft sehen, auf solchen Webseiten haben die ja teilweise ihre redaktionellen Linien auch veröffentlicht und dann kann man nachschauen, nach was für Kriterien da Nachrichten auch gefiltert werden und gebracht werden. Und deswegen finde ich das generell sehr gut. Natürlich muss man auch beachten, und da kommen wir dann mehr so Richtung Online-Medien, dass natürlich wir auch heutzutage so einen Trend sehen zur Polarisierung. Das heißt, dass da eben auch, es gibt auch Individuen und Organisationen, die versuchen, sagen wir mal so, Clickbaits oder Klicks zu generieren und Werbeeinnahmen und Aufmerksamkeit über radikale Meinungen und Themen, die sie verbreiten. Und dann gibt es ja auch so Algorithmen, wo man weiß, dass wenn man jetzt ein Video klickt auf einer bestimmten Plattform und das ist zu einem, sagen wir mal, polarisierenden Thema, dann wenn das zu Ende ist, bekommt man wieder ein Video quasi geteased, was vielleicht zu noch abstruseren Themen einem führt. Und da gibt es dann so Spiralen, dass man eben auch sehen, dass da so Filterblasen entstehen, wo sich dann zu sehr polarisierenden, teilweise auch Missinformation, Disinformation, Propaganda eben dann auch verbreitet wird, weil man da versucht, eben Klicks und sogar Geld zu generieren. Ich denke, das ist durchaus problematisch und muss auch kritisch hinterfragt werden. Ne? Das spielt sich halt alles in diesem Spektrum ab, denke ich mal. Und wäre vielleicht auch ein negativer Aspekt davon, dass es da manche Organisationen oder auch Individuen gibt, eben, deren Ziel ist es eben nicht, dann Nachrichten oder Journalismus zu machen, die haben dann eben andere Ziele. Da geht es dann nur darum, Aufmerksamkeit und Geld zu generieren.
Kommen wir zum vierten Punkt. Ausländische Medien. Du hast ja gerade das Wort Propaganda angesprochen, wie beispielsweise Russia Today, das gerade, also früher vor dem Ukraine-Krieg, relativ häufig, insbesondere im linken Spektrum, zitiert worden ist. Was hältst du von solchen Angeboten?
Also ich finde, wie gesagt, grundsätzlich, wenn das Nachrichtenangebote sind, die sich im gesetzlichen Rahmen verhalten mit dem, was sie berichten, dann finde ich das legitim, dass man das konsumieren kann als Hörer und Hörerin, weil man eben verschiedene Perspektiven davon dann denen ausgesetzt wird. Und es ist ja zum Beispiel auch so, dass westliche Staaten senden auch im Ausland ähnliche Programme wie Russia Today. Ne? Mhm. Und die werden dort auch nicht, manchmal werden sie auch verboten in einem bestimmten Ausland, aber die werden dort auch verbreitet. Und das ist sicherlich, kann das zur Meinungsbildung auch beitragen. Wie gesagt, solange sich deren Inhalte im gesetzlichen Rahmen abspielen und keine Propaganda verbreiten. Ne? Und,
Bei Russia Today war das Modell ja, war, muss man sagen, für Deutschland, weil es ist ja kaum mehr abrufbar hier inzwischen. Aber da war das Modell ja klar, sie haben seriösen Journalismus gebracht, allerdings direkt gefiltert von Putin nicht, aber von seinen Leuten, dass gewisse Meldungen halt gebracht wurden. Und die, was gebracht wurde, hat journalistisch in der Regel auch Hand und Fuß gehabt. Aber das, was nicht gebracht wurde, hat natürlich auch einen gewissen politischen Hintergrund. Das muss man sich halt dann auch bewusst sein.
Genau, das ist natürlich ein Problem. Man muss natürlich wissen, bei solchen Sendern ist es natürlich dann so, dass da vielleicht manche Nachrichten gibt, die, wie du gesagt hast, lesenswert sind und auch vielleicht auf validen Informationen basieren. Gleichzeitig ist da eine politische Agenda dahinter, auch wo dann vielleicht eher aus einer russischen Perspektive berichtet wird. Das heißt, es ist dann eher russischen Interessen dienlich, zum Beispiel in dem Fall. Bei anderen Organisationen wären dann eben vielleicht den Interessen anderer Länder eher dienlich. Ne? Das heißt, das muss man natürlich schon dann sich genauer anschauen, aber das ist vielleicht bei vielen Medien so, dass sie ja eine nationale Perspektive auch einnehmen. Und die Frage ist, muss das dann gleich verboten werden? Oder ist es vielleicht, wenn man eine gesunde Öffentlichkeit hat, wo es viele verschiedene Meinungen gibt, aber auch, ne, wo zentral ist, dass natürlich, ne, in unserer Öffentlichkeit ja auch sehr, sehr starke deutsche Mainstream-Medien eh vorhanden sind. Mhm. Ne, kann die Öffentlichkeit das denn nicht auch aushalten, dass man dann eben solche Programme auch zulässt, weil sie vielleicht auch Informationen bieten, die vielleicht auch hörens- oder lesenswert sind. Mhm. Wie gesagt, ich denke, für eine gesunde Öffentlichkeit sollte sowas aushalten können.
Mhm. Das
bin ich
ganz
deiner Meinung. Natürlich zu genießen, auf jeden Fall.
Jetzt möchte ich den Spieß kurz umdrehen. Ich weiß nicht, ob du die Deutsche Welle kennst, wahrscheinlich schon. Also es ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, der fast überall auf der Welt sendet, nur nicht in Deutschland oder auf Deutsch, jedenfalls nicht mehr seit 2011. Und als ich mich auf diese Sondersendung über Peru, ich glaube im Juni, vorbereitet habe, habe ich eine ganz hervorragende, journalistisch meines Erachtens sehr gute Reportage über die Ereignisse in Peru gefunden, von der Deutschen Welle, die in Peru ausgestrahlt wird, halt auf Spanisch. Überspitzt gefragt, warum bekommt der öffentlich-rechtliche Auslandsfunk, der deutsche Auslandsfunk, journalistisch hervorragende Beiträge hin und im Inland beschränken sich dieselben Medien auf 5 Zeilen, die dann auch noch höchst tendenziös sind?
Zu diesem Thema war das jetzt, hast du das beobachtet.
Genau.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Da könnte man sicherlich ein interessantes Forschungsprojekt zu machen, das mal genauer untersuchen. Das wäre ein interessantes Thema. Ne? Ist die Deutsche Welle da vielleicht, hat die ein weiteres Meinungsspektrum als andere Medien, die innerhalb Deutschland sind? Ich muss sagen wieder, ich habe das selber nicht abgeforscht, deswegen kann ich das jetzt nicht genau sagen, ob das so ist oder nicht, aber es ist sicherlich, weiß ich von meiner eigenen Erfahrung, ich lese auch online öfters ganz gerne, man kann ja auch Artikel lesen bei Deutsche Welle. Mhm. Ich finde, dass die generell eine recht umfassende Berichterstattung machen. Und ich habe mich auch schon mal gefragt, so wie du, haben die vielleicht einen etwas breiteren Meinungskorridor?
Ja, und ja, warum?
Wenn das so sein sollte, wirklich, dann ist es sicherlich auch damit zu erklären, dass sie eben nicht denselben Mechanismen ausgesetzt sind, weil sie eben im Ausland sind und da vielleicht etwas mehr Freiheit haben, als eben die inländischen Programme, die dann mehr von Interessengruppen von außen her eben tangiert werden.
Kommen wir zur nächsten Gruppe, und zwar Webseiten von NGOs. Also ich nehme jetzt beispielsweise mal Greenpeace zu Umweltthemen, Oxfam zur Situation in der sogenannten Dritten Welt und Zusammenhänge mit unserer neoliberalen Art zu leben und so weiter. Gute Quelle für dich oder auch eher einseitig, auch wenn auch von der anderen Seite her?
Also wie gesagt, da muss man wieder unterscheiden. Das sind natürlich keine journalistischen Quellen. Im Prinzip sind das auch Interessengruppen, die eine bestimmte Sichtweise jetzt verbreiten wollen. Aber sicherlich, denke ich, so Gruppen wie Greenpeace oder Oxfam, die haben sicherlich, wichtige Themen, wozu die ihre Presseberichte veröffentlichen oder auch Studien machen. Und das, finde ich, ist ein wichtiger quasi Bereich an der Öffentlichkeit, dass man eben solche Informationen dann auch rezipieren kann. Deswegen finde ich das sehr gut, dass die jetzt eben diese Organisationen online die Möglichkeit haben, auch Gehör zu finden. Ich denke, da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis, was wir vorhin gesagt haben, zur Bertelsmann-Stiftung. Die Frage ist eher, bekommen solche Organisationen genauso viel Gehör wie andere Organisationen, die zu Großkonzernen gehören oder die zur Machtstruktur gehören? Und da ist eben wieder die Frage, wie ist das Spielfeld? In einer demokratischen Öffentlichkeit sollten theoretisch solche Organisationen genauso viel Chancen haben, Gehör zu finden wie andere. Ist das denn so? Ne? Ja, und das ist nicht wichtig, aber prinzipiell zu deiner Frage, finde ich, sind das gute Quellen, allerdings die machen keinen Journalismus.
Okay, also es ist keine Alternative zu Mainstream-Medien, aber eine gute Ergänzung.
Würde ich sagen, ja.
Ja, der nächste Punkt und der letzte, soziale Medien, sozial teilweise in Anführungsstrichen, also Facebook, Twitter oder X, wie es jetzt heißt, über die haben wir schon ein bisschen in der letzten Sendung gesprochen und du hast gesagt, dass das Prinzip, dass zwar im Prinzip jeder Meldungen einstellen kann, dass diese aber journalistischen Kriterien in den seltensten Fällen gerecht werden, einerseits, und andererseits, dass die Eigentümer auch ihre eigenen kommerziellen Interessen verfolgen, was ja auch wieder Großkonzerne sind heute, und über ihre Algorithmen steuern, wer was zu lesen bekommt. Heißt das also generell weg von sozialen Medien, wenn man alternative Sichtweisen sucht?
Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also man kann ja sicherlich auch noch gute Informationen finden, wenn man jetzt sucht. Ich denke, das Problem ist eher, dass man auf diesen sozialen Medienplattformen, die wir heute kennen, die sind ja durch Werbung finanziert. Das heißt, deren quasi die Kriterien, wie Informationen da bereitgestellt werden, gefiltert werden, die Algorithmen. Da geht es eben darum, Zielgruppen zu erstellen, zu gucken, was machen die online, damit das eben die Werbeindustrie auswerten kann. Und das hat auch einen Einfluss auf wie die Informationen, die wir dort selber verbreiten, wie die gefiltert werden, wie die akzentuiert werden. Das heißt, im Idealfall hätten wir Sozialmedien, die wie öffentlich-rechtliche Medien auch eine öffentliche Struktur hätten. Das heißt, die eben nicht kommerziell sind. Dann hätten die auch andere Algorithmen. Dann würde die Information dort anders gefiltert und wir würden vielleicht ganz andere Informationen in unseren Feeds sehen. Vielleicht wäre die Akzentuierung auch anders. Und das, denke ich, wäre ein besserer Weg, dass man eben auch Sozialmedien hätte, die nicht kommerziell sind, die nicht werbefinanziert sind.
Jetzt sagen ja einige Leute, soziale Medien sind wie Facebook sind nachhaltig, nachgerade gefährlich.
ich meine, es gibt sicherlich ein Problem, was ich vorhin gesagt habe mit der Polarisierung, dass wir halt aus der Forschung auch wissen, dass da teilweise die Algorithmen so funktionieren, dass immer polarisierendere Inhalte, dass die vielleicht es leichter haben, gesehen zu werden von Rezipientinnen und Rezipienten und dass eventuell sowas auch also zu einer Radikalisierung vielleicht führen könnte oder zumindest einen Einfluss hat auf die Gesellschaft auch. Und dass man das natürlich vielleicht, ich denke, man sollte so etwas genauer und besser regulieren, was für Inhalte werden da wie verbreitet. Das ist natürlich total schwierig, weil es ein riesiges Meer an Informationen ist, aber es ist sicherlich problematisch. Und da gibt es ja auch viele, auch von Regierungen und auch viele Studien zu, auch wissenschaftliche Studien gibt es ganz viele dazu, die eben darauf aufmerksam machen, dass sowas ein Problem ist. Dennoch, denke ich, darf man nicht vergessen, dass Polarisierung nicht nur, das ist ja immer schwer zu messen, ist jetzt das Medium schuld oder gibt es andere Faktoren, weil es eben so viele Faktoren gibt und der Einfluss ist schwer, also Ursache-Wirkung ist sehr schwer festzustellen. Sicherlich ist es in einer Gesellschaft, wo es sehr große Ungleichheit gibt, wo Lebensstandards fallen, wo die Einkommen sinken für viele Menschen. In so einer Gesellschaft gibt es auch mehr Polarisierung. Und die Frage ist dann eben, wenn unsere Demokratie, wenn da mehr Gleichheit wäre, wenn die Leute dann dadurch zufriedener wären, würde das vielleicht dann auch eben dieses Problem der Radikalisierung auch eben entschärfen. Also liegt das Problem nicht auch in der Wirtschaftsordnung, im Neoliberalismus und nicht nur in den Medien? Das ist natürlich auch wichtig zu berücksichtigen.
Ja, hättest du darüber hinaus noch andere Vorschläge, wo man sich denn gezielt zu bestimmten Themen oder auch ganz allgemein informieren kann, ohne sich jetzt allein auf die Mainstream-Medien zu verlassen?
Also ich denke, wichtig ist auf jeden Fall, was ich glaube ich schon ein paar Mal jetzt angedeutet habe, dass es journalistische Organisationen gibt, die unabhängig sind von politischen und wirtschaftlichen Motiven, sage ich jetzt mal so. Natürlich haben die oft auch eine Agenda oder eine politische Ausrichtung, aber wenn wir da eine Vielfalt hätten, wäre das auch gut für die Demokratie. Ne? Ich möchte eigentlich nicht nur gezielte Beispiele. Ich finde zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, ich lese gern auch die Nachdenkseiten zum Beispiel, weil ich denke, die haben eine Redaktion, die machen auch wichtige journalistische Berichterstattungen, andere Berichterstattung. Ich finde, das ergänzt sich gut mit den Mainstream-Medien, weil man da nochmal so eine andere Meinung bekommt. Das finde ich wichtig. Oder so Democracy Now! Ist ein Sender aus den USA, den ich sehr gut finde, die immer jeden Tag eine Stunde berichten in der Woche, wo sie Experten befragen zu wichtigen Themen. Ganz andere Experten, als man auch im Mainstream sieht, das finde ich sehr wichtig. Aber wie gesagt, ich denke, jeder muss sich da selber überlegen, was er oder sie gut findet für seine Nachrichtenauswahl. Generell ist es aber so, dass man sagen kann, denke ich, wir bräuchten ein vielfältigeres System. Trotz des Internets ist es sehr, wie wir schon gesagt haben, es gibt eine Handvoll großer Konzerne und Organisationen, die wirklich einen Großteil der Märkte beherrschen. Und es wäre wichtig, dass man da eben eine größere Vielfalt hätte. Und deswegen, denke ich, ist es wichtig, dass eben alternative Medien, so wie das das freie Radios oder andere alternative journalistische Medien, dass die gestärkt werden, dass es eben vielleicht sogar Subventionen gibt, Gelder, öffentliche Gelder, die bereitgestellt werden, dass man da eben vielleicht sogar einen ganz neuen Sektor aufbauen kann, wo es noch eine größere Meinungsvielfalt vielleicht etabliert wird. Sehr allgemein gesagt. Ne? Das ist ein großes Thema, da könnte man wahrscheinlich ein eigenes Interview zu führen, aber allgemein gesagt, denke ich, braucht man einen größeren alternativen Mediensektor auf jeden Fall.
Mir wird gerade sehr warm ums Herz, aber leider geht wieder mal eine Sendung zu Ende. Und das war's mit unserem Subthema Medien und dem übergeordneten Thema Akteure des Neoliberalismus. Alle Sendungen können auf der Homepage von Radio Lora, lora924.de, nachgehört werden. Einfach die Diktatur des Monetariats ins Suchfeld eintragen. In der letzten Sendung dieses Jahres am 20. Dezember fangen wir dann mit einem völlig neuen Kapitel an. Und zwar beschäftigen wir uns dann mit den Taktiken der neoliberalen Akteure. Und der erste Themenkomplex, der vermutlich mehrere Sendungen einnehmen wird, lautet Lobbyismus. Es bleibt also spannend. Danke an dich, Dr. Florian Zollmann von der Universität Newcastle upon Tyne. Und herzlichen Dank auch an euch, Hörerinnen und Hörer. Und bitte denkt dran, falls ihr mal einen Euro übrig habt für ein unabhängiges Medium, das sich der Meinungsvielfalt verschrieben hat, klar, ich spreche von Radio Lora, dann würde uns eine Spende oder Mitgliedschaft im Lora-Förderverein sehr helfen, den Betrieb aufrechtzuerhalten, der ohnehin zu 99% ehrenamtlich läuft. Weder ich noch die SendetechnikerInnen noch meine InterviewpartnerInnen werden dafür, dass wir diese Sendungen mit euch machen, bezahlt. Wir wünschen euch Love und Peace.